Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und dazu begrüßt sie heute Silke Hane und bei uns geht es heute um wankende Gewissheiten. Die Europäische Zentralbank überdenkt ihre Zielmarke für die Inflation. Der Verband der Autoindustrie überdenkt Frankfurt als Standort für die IAA. Und Handelsforscher überdenken die Selbstverständlichkeit kostenloser Retoursendungen. Mach du erstmal deinen Uni-Abschluss in Ökonomie und dann reden wir weiter. So ungefähr hat heute US-Finanzminister Steven Mnuchin in Davos auf Greta Thunbergs Forderung reagiert, nicht mehr in fossile Brennstoffe zu investieren. Diese Form der eher konfrontativen Rhetorik hat die ersten Tage des Weltwirtschaftsforums geprägt. Heute dann Auftritt Angela Merkel, bekannt als Meisterin der Relativierung und der Kompromisse. Diesem Ruf ist sie gerecht geworden in ihrer Rede in Davos. Sie rief zu mehr Dialog auf. Sabrina Fritz fasst zusammen und beginnt mit dem WEF-Gründer Klaus Schwab in seiner ebenfalls unvergleichlichen Art.
Es ist Ihres 12. Mal, dass ich die Ehre habe, Sie begrüßen heißen zu dürfen.
So der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Die deutsche Bundeskanzlerin hat wohl bei keinem anderen ihrer Besuche in den Schweizer Bergen die Welt auf so große Veränderungen vorbereitet.
Diese Transformation heißt im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen.
Dies sei eine Frage des Überlebens, so Merkel wörtlich. Aber der erfahrenen Politikerin ist auch klar, dass nicht alle Menschen diesen neuen Weg so einfach mitgehen werden.
Und die Unversöhnlichkeit und die Sprachlosigkeit, die zum Teil herrscht zwischen denen, die den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen, die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen, aber es sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander.
In Davos kommen in der Tat Menschen aus völlig verschiedenen Bereichen zusammen. Vorstandsvorsitzende wie die neue SAP-Spitze, die Chefin von Greenpeace oder UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Für viele ist ein umweltfreundlicheres Wirtschaften ein Thema, aber nicht für alle. Gerade Tech-Unternehmen wie auch SAP sorgen sich vor größerer Regulierung oder einer Digitalsteuer. Auch darüber wurde in Davos heute beraten. Angela Merkel diskutierte bei einem Mittagessen mit Unternehmern aus aller Welt. Dabei ging es vor allem um die Biotechnologie. In ihrer Rede erinnerte sie noch einmal daran, dass die Industriestaaten eine Bringschuld hätten. Sie würden schließlich 80% des CO2-Ausstoßes verursachen. Auch wenn ihre Rede sich erwartungsgemäß zur Hälfte mit der Klimapolitik beschäftigte, ihr zweiter Schwerpunkt war die künftige Rolle Europas. Bis jetzt, so die deutsche Bundeskanzlerin, seien immer Länder zur Europäischen Union dazugekommen. Jetzt würde mit Großbritannien zum ersten Mal ein Mitgliedsland die EU verlassen. Der neuen EU-Kommission gab sie aber auch einen Rat mit auf den Weg.
Europa muss, wenn es dem Anspruch entsprechen soll, den Ursula von der Leyen und die neue Kommission formuliert hat, eine geopolitische Kommission zu werden, sicherlich seine Stimme klarer erheben.
Wie schon vor 2 Jahren, als Angela Merkel ebenfalls nach dem amerikanischen Präsidenten in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum sprach, war auch diesmal ihre Rede eine Art Gegengewicht zur America-First-Politik des Amerikaners. Merkel betonte, dass man nur gemeinsam mit internationalen Institutionen Wohlstand für die gesamte Welt erreichen könne. Sie hoffe weiterhin auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa. Angela Merkel griff den amerikanischen Präsidenten Trump zwar nicht direkt an, erlaubte sich aber zum Ende einen kleinen Seitenhieb.
Wir sind nicht so von der Sorte, dass wir den ganzen Tag darüber sprechen, was bei uns super läuft, sondern meistens halten wir uns damit auf, was nicht so läuft. Da sind die Kulturen unterschiedlich.
Für diesen Hinweis erntete sie einige Lacher.
Sabrina Fritz berichtete aus Davos. Seit vielen Jahren schon ist der Leitzins der Europäischen Zentralbank EZB bei 0%. Das soll die Banken in der Eurozone dazu bewegen, Kredite zu geringen Zinsen zu vergeben und so den Konsum anregen. Nach dieser Logik müssten bei steigender Nachfrage dann die Preise steigen. Das Problem dabei, das passiert kaum. Die Inflation bleibt beharrlich relativ niedrig, auf jeden Fall unter dem starren Ziel der EZB von knapp unter 2,0%. Vielleicht ist es also an der Zeit, dieses Ziel in Frage zu stellen. Das stand heute im Zentrum einer Strategiedebatte, die die EZB gestartet hat. Brigitte Scholtes berichtet aus Frankfurt.
Ihre Geldpolitik wird die Europäische Zentralbank so schnell nicht ändern. So viel steht fest nach der zweiten Sitzung des EZB-Rats unter Leitung von Christine Lagarde. Aber der hat heute offiziell seine Debatte über die neue Strategie begonnen. Die erste Überprüfung seit 2003. Damals kämpfte die Notenbank eher noch gegen zu hohe Inflation. Seit der Finanzkrise hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Doch die EZB-Präsidentin ließ sich nicht entlocken, ob das Ziel einer Inflationsrate von unter, aber nahe 2% wohl verändert werde.
I'm going to refrain from that.
In dieser Hinsicht werde ich mich zurückhalten. Es wäre unfair im Hinblick auf unsere Strategieüberprüfung, die wir heute beginnen. Ich habe meine Ansichten, andere Ratsmitglieder aber auch. Mein Ziel als EZB-Präsidentin ist, alle möglichen Meinungen dazu einzuholen, damit wir zu einer möglichst einvernehmlichen, konsistenten Strategie kommen und so unser Mandat erfüllen können.
A monetary policy in order to deliver on our mandate.
Das Mandat der EZB ist die Preisstabilität, die der Wirtschaft zu mehr Wachstum verhelfen soll. Die Finanzmärkte diskutieren schon heftig, ob die Notenbank eine Spanne für die Inflationsrate definieren solle oder eher einen ungefähren Wert. Auf eine zeitliche Begrenzung wollte sich Christine Lagarde nicht einlassen. Sie rechnet jedoch damit, dass die Überprüfung im November oder Dezember abgeschlossen sein dürfte. Themen der Strategiediskussion werden auch die Geldpolitik, politischen Instrumente sein, die Art der Kommunikation, die Finanzstabilität und auch die Frage, wie die EZB mit dem Klimawandel umgeht. Denn eines machte die EZB-Präsidentin wieder klar.
It's a threat.
Er ist eine Bedrohung und ein Risiko, das bisher kaum gemessen und von vielen Akteuren kaum berücksichtigt wird. Persönlich war ich sehr erfreut, dass der private Sektor nun in dieser Hinsicht aktiv wird.
It's actually also taking action in that respect.
Die EZB will in ihren eigenen Anlagen, wie etwa Pensionsfonds, Klimakriterien künftig besser berücksichtigen. Man wolle aber auch sehen, inwieweit man das Thema in die Geldpolitik einbinden könne.
The strategy is going to have to review.
Wir werden auch prüfen, was die Notenbank tun kann, tun soll, wie stark das mit dem Mandat kollidiert. Und wenn das so ist, sollten wir das auch ausdrücklich sagen. Wenn nicht, dann könnte man schauen, welche Nachhaltigkeitskriterien von den Emittenten eingehalten werden.
ESG, for instance, criteria are respected by the issuers.
An der heutigen Sitzung nahmen zum ersten Mal auch Fabio Panetta und Isabel Schnabel teil. Der bisherige stellvertretende Präsident der italienischen Notenbank war zum Jahreswechsel für den Franzosen Benoît Cœuré ins Direktorium gekommen. Isabel Schnabel, lange Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hatte Sabine Lautenschläger abgelöst, die im Herbst zurückgetreten war.
Brigitte Scholtes berichtete aus Frankfurt über die EZB heute. Korruption spielt sich per Definition eher in Hinterzimmern als im Licht der Öffentlichkeit ab. Wie also misst man, wie viel Korruption es in einem Land gibt? Einen viel beachteten Messwert veröffentlicht jährlich die Organisation Transparency International. Sie misst die Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor und Politik. Deutschland ist in diesem Jahr auf dem 9. Platz gelandet. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Die volle Punktzahl, also 100 Punkte, erreichte im Korruptionswahrnehmungsindex 2019, den Transparency International vorstellte, kein Land. Auf den ersten beiden Plätzen liegen mit jeweils 87 Punkten Dänemark und Neuseeland. Auf den letzten Rängen mit jeweils 13 und 10 Punkten Südsudan und Somalia. Der Index trifft keine Aussage über das tatsächliche Korruptionsniveau in einem Land, sondern über die Wahrnehmung von Korruption in Politik und Verwaltung. Erschreckend sei, so Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency International Deutschland,
dass weltweit mehr als zwei Drittel aller Länder eine Punktzahl von unter 50 Punkten, also auch nur unter der Hälfte der zu erreichenden Punkte, liegen. Der Durchschnitt liegt insgesamt bei 43 Punkten.
Deutschland befindet sich in der oberen Hälfte und rutschte im Vergleich zum Vorjahr um zwei Ränge, vom 11. auf den 9. Platz nach oben.
Nicht, weil wir jetzt besser geworden sind, sondern weil andere etwas schlechter geworden sind.
Sowohl 2018 als auch 2019 erreichte Deutschland 80 Punkte. Im Fokus des Index 2019 steht die Frage, wie der Einfluss von Geld sich auf die Korruptionswahrnehmung auswirkt. Für Deutschland nennt die Organisation mehrere Beispiele. Zum einen unter anderem die ungeklärten Parteispenden bei der AfD. Das Berliner Verwaltungsgericht hat jüngst die Klage der Partei gegen einen Sanktionsbescheid der Bundestagsverwaltung wegen illegaler Parteispenden in Höhe von rund 270.000 Euro abgewiesen. Zum anderen verweist Transparency International auf die Korruptionsaffäre um den mittlerweile suspendierten Regensburger Oberbürgermeister, an den eine Spendensumme eines Bauunternehmers von rund 700.000 Euro aufgeteilt in Einzelbeträge unter 10.000 Euro geflossen sein soll. Der Vorwurf ist, dass der Bauunternehmer dafür bei Vergaben bevorzugt worden sein soll. Transparency leitet daraus mehrere Forderungen ab. Zum Beispiel, dass Parteispenden bereits ab 2.000 Euro veröffentlicht werden müssen, eine Obergrenze pro Spender und Jahr von 50.000 Euro eingezogen wird und dass parteigebundene Mandatsträger und Kandidierende keine Direktspenden mehr annehmen dürfen.
Als weiterer Punkt, den wir auch gerade aus diesem AfD-Skandal entwickelt haben, ist der, dass Spenden über Dritte, wie diese Goal AG in der Schweiz, dass die entweder in Zukunft unzulässig sind oder aber diese Spender tatsächlich offenlegen müssen, wo das Geld herkommt.
So Transparency-Vorsitzender Bäumer. Die Organisation fordert zudem zusammen mit dem Verband der chemischen Industrie, dem Bundesverband der deutschen Industrie, den Familienunternehmern, dem Verbraucherzentrale Bundesverband und dem NABU ein Lobbyregister. Dafür gibt es Unterstützer sowohl aus der Opposition als auch aus der Koalition.
Katharina Hamberger berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Das Fernabsatzgesetz ist ein Segen für Verbraucher. Das ist das Gesetz, das es Verbrauchern erlaubt, alles Mögliche online per Katalog oder mit dem Telefon zu bestellen und einfach ohne Grund zurückzuschicken, wenn es ihren Vorstellungen nicht entspricht, also zum Beispiel einfach nicht gefällt. Das Fernabsatzgesetz ist aber auch ein Fluch für die Umwelt, denn die bequeme Lösung sorgt für ein steigendes Paketaufkommen, immer mehr Retouren und damit für mehr Lieferverkehr. 2019 gab es erneut einen Rücksenderekord. Über die Folgen und mögliche Konsequenzen, Mischa Erhardt.
Verbraucher haben im vergangenen Jahr über 500 Millionen Produkte in rund 300 Millionen Paketen an Versender zurückgehen lassen. Das ist das Ergebnis von Berechnungen der Universität Bamberg und entspricht etwa 10 zurückgesendeten Waren pro erwachsener Person im erwerbsfähigen Alter. Ein neuer Rekord, verursacht einerseits durch verbraucherfreundliche Gesetze und durch große Online-Händler, die ihren Kunden die Kosten für die Retouren erlassen. Björn Astecker, der Leiter der Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Universität Bamberg, geht davon aus, dass diese Kosten auf die Kunden umgelegt werden. Und noch mehr.
Das zweite Problem ist, dass wir Logistikvorgänge haben. Diese Logistikvorgänge sind immer mit einem CO2-Ausstoß bedingt, also eine Umweltwirkung. Das sind dann eben zum einen Umweltkosten, aber zum anderen auch die niedrigen Löhne, die den Mitarbeitern bei den Logistikdienstleistern und deren Subunternehmern bezahlt werden.
Um diese Probleme anzugehen, hat Astecker schon im Herbst eine festgelegte Retourengebühr vorgeschlagen. Bei einer Gebühr von rund 3 Euro rechnen Händler laut Umfragen mit einem Rückgang der Retouren um 16%. Davon profitieren könnte nicht nur die Umwelt durch weniger CO2-Emissionen, sondern auch Verbraucher, die wenig Waren zurücksenden.
Eine Gebühr würde das Verursacherprinzip realisieren. Derjenige, der retourniert, der bezahlt dann auch für die Rücksendung. Diejenigen, die nicht retournieren, die würden davon profitieren, dass am Ende die Preise niedriger wären.
Der E-Commerce-Verband BEVH steht einer möglichen gesetzlich vorgeschriebenen Rücksendegebühr kritisch gegenüber. Ein staatlicher Eingriff dürfe nur das letzte Mittel im Fall eines Marktversagens sein, heißt es in Berlin. Einige Handelsforscher, wie etwa Experten an der Universität Niederrhein schließlich, sehen das Problem der vielen Retouren eher beim hohen Verbraucherschutz im Onlinehandel. So sei Deutschland anteilsmäßig das Land mit den meisten Retouren weltweit. Laut dem Umweltverband BUND geht ein Drittel des Verkehrs in deutschen Städten auf Güter- und Lieferverkehr zurück. BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg schlägt dennoch einen Kompromiss aus den verschiedenen Interessenlagen vor.
Na, der Verbraucherschutz ist natürlich ein hohes Gut und da wollen wir als Umweltverband auch nicht dran rütteln. Wie da eine Regelung aussehen kann, die sowohl den Verbraucherschutz beinhaltet, als auch die ökologischen Folgen adressiert, das müsste man tatsächlich dann in der politischen Diskussion ausarbeiten.
Wie seine Antwort zeigt, eine heikle Mission.
Mischa Erhardt über das steigende Paketaufkommen und die Folgen für die Umwelt. Stellen Sie sich vor, Sie wären krank, aber Ihr benötigtes Medikament ist einfach nicht aufzutreiben für Ihre Apotheke. Das ist psychologischer Stress und auch medizinisch im Zweifel nicht unproblematisch. Solche Medikamentenengpässe haben in den vergangenen Jahren in Europa zugenommen. Was kann nun dagegen getan werden? Dieser Frage ist Caroline Born in Brüssel für uns nachgegangen.
Krebsmedikamente, Arzneimittel gegen Depressionen oder Impfstoffe. Immer häufiger werden diese Präparate knapp. Die Europäische Arzneimittelagentur schätzt, dass in Deutschland aktuell rund 260 Arzneimittel von Lieferengpässen betroffen sind. Dieser Mangel sei täglich spürbar, berichtet Stefan Hofmeister vom Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, zum Beispiel bei psychiatrischen Medikamenten.
Dort habe ich Patienten, die ohnehin schon ungeheuer angespannt und nervös sind. Und die Therapie zu variieren, selbst wenn man den Patienten überzeugt, dass es ein alternatives Medikament gibt, bringt ganz große Unruhe in die Behandlung und schlimmstenfalls sogar eine Entgleisung des Behandlungserfolges.
Weitere Folgen sind höhere Kosten für teure Alternativpräparate. Für Ärzte kosten die Lieferengpässe vor allem Zeit. Sie müssen ihren Patienten erklären, warum sie die Medikation umstellen. Und Apotheken müssen sich um Ersatzmedikamente kümmern. Der Grund für die Medikamentenknappheit liegt vor allem darin, dass die Wirkstoffe in nur sehr wenigen Betrieben produziert werden, beispielsweise in China und Indien. Die Lieferkette gerät also sofort ins Stocken, wenn ein Hersteller wegbricht, sei es, weil dort die Produktion stillsteht oder Arzneimittel wegen Verunreinigungen zurückgerufen werden. Wie kann man diesem Problem begegnen? Ärzte und Gesundheitsexperten forderten heute gemeinsam in Brüssel, dass es deutlich mehr Produktionsstätten für Medikamente braucht und diese möglichst wieder nach Europa zurückverlagert werden sollen. Notfalls brauche es dafür einen EU-weiten gesetzlichen Rahmen, so der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament Peter Liese.
Ich glaube, wir haben in allen europäischen Ländern Probleme und wenn jetzt ein Mitgliedstaat alleine versucht es zu lösen, dann kann das eventuell dazu führen, dass in anderen europäischen Ländern die Arzneimittel noch knapper werden. Deswegen müssen wir zusammenarbeiten.
Auch Frank-Ulrich Montgomery von der Europäischen Ärztevereinigung plädiert für eine solche Zusammenarbeit. Allerdings dürfe diese sich nicht nur auf Europa beschränken, sondern müsse weltweit erfolgen. Europa solle dabei aber eine führende Rolle einnehmen, sagte Montgomery mit Blick auf die Europäische Kommission.
In einer Marktwirtschaft brauchen wir meiner Meinung nach ein gutes Gleichgewicht zwischen Anreizen und Regulierung. Und wenn man sich die Gewinne und die Börsenergebnisse der Pharmaunternehmen ansieht, dann glaube ich, dass wir ein bisschen mehr Regulierung brauchen, denn Anreize gibt es genug.
Diogo Pedade vom Generikahersteller Medicines for Europe macht hingegen den zunehmenden Preisdruck dafür verantwortlich, dass sich immer mehr Hersteller vom Markt zurückgezogen haben. Denn wegen der Maßnahmen zur Kostensenkung hätte sich die Produktion in andere Länder verlagert. Einig sind sich beide Seiten, dass es mehr Transparenz braucht. Die Ärzteschaft forderte dafür ein europäisches Meldesystem für Medikamentenengpässe, damit unter einem Mangel nicht am Ende die Patienten leiden, für die eine ausreichende Versorgung mit Medikamenten lebenswichtig sein kann.
Caroline Born war das aus Brüssel. Die Autobranche ist im Wandel, das ist mittlerweile fast schon eine Binse. Und da ist es nur logisch, dass auch die größte deutsche Automesse IAA, kurz für Internationale Automobilausstellung, sich wandeln will. PS und Chrom haben in den vergangenen Jahren nicht mehr gereicht, um Aussteller und auch Besucher in so großen Scharen wie einst nach Frankfurt zu ziehen. Deshalb steht jetzt sowohl das Konzept als auch der Standort zur Diskussion. In Berlin empfängt der Verband der Automobilindustrie VDA ab heute die Bewerber. Nadine Lindner.
Dass sich Berlin um die Leitmesse der deutschen Automobilindustrie bewirbt, ist in etwa so, als wollte Arte das Dschungelcamp ausstrahlen. Mit diesen Worten beschreibt es heute die Berliner Zeitung. Denn in der Bundeshauptstadt sehen Autos einer unbequemen Zukunft entgegen. Wenn es nach der grünen Verkehrssenatorin Regine Günther geht, sollen Benziner und Diesel bis zum Jahr 2030 ganz aus der Zone innerhalb des S-Bahn-Rings verschwinden. Die Bewerbung als IAA-Standort ist also politisch umstritten. Die Grünen dagegen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller von der SPD, ist dafür.
Dass man mit so einer Messe, wenn man einen echten Neuanfang will, eigentlich nur nach Berlin kommen kann. Weil hier eben auch die Mobilitätskonzepte der Zukunft eine Rolle spielen müssen in Millionenmetropolen.
Müller vor wenigen Tagen bei der Neujahrspressekonferenz in Berlin. Insgesamt 7 deutsche Messestädte wollen die IAA haben. Heute und morgen präsentieren sie dem Veranstalter, dem Verband der deutschen Automobilindustrie in Berlin, ihre Konzepte. Die Öffentlichkeit bleibt jedoch außen vor, alles passiert hinter verschlossenen Türen. Hannover, Hamburg, Stuttgart und eben Berlin sind heute dran, morgen folgen Köln, München und Frankfurt, wo die Messe von 1951 bis 2019 alle 2 Jahre stattgefunden hat. Der Handlungsdruck ist groß. Die Bilanz des letzten IAA-Jahres war mau. Die Besucherzahlen brachen um 30% ein, von 810.000 auf 560.000. Zudem blieben wichtige internationale Hersteller fern. Zehntausende Klimaschützer protestierten. Hinzu kommt, der Vertrag zwischen dem VDA und der Frankfurter Messe läuft aus. Nun soll sich die Leistungsschau der Autoindustrie grundlegend wandeln, hin zu einer Mobilitätsmesse mit Blick auch auf andere Verkehrsträger. Eine Smart City wird gesucht, in der sich die IAA nicht nur innerhalb der Messehallen abspielt, sondern auch auf Parcours und Teststrecken. Das ist ein notwendiger Schritt, findet Stefan Pratzel, Autoexperte bei der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Auch andere klassische Autoshows wie in Detroit oder der Genfer Autosalon stehen unter Druck. Autohersteller ziehen Technologie- oder IT-Messen mittlerweile vor.
Was wir erkennen, ist, dass die ganzen Automessen quasi auch in der Transformation sind, ähnlich wie die Automobilhersteller.
Am 29. Januar will der VDA-Vorstand eine Vorentscheidung treffen. Mindestens zwei Städte sollen dann noch übrig bleiben. Die endgültige Entscheidung wird es aber erst in den nächsten Monaten gehen. Es wird eine der ersten Bewährungsproben für die neue VDA-Chefin Hildegard Müller, die am 1. Februar ihr Amt antritt. Das Rennen um die IAA ist also offen und der Zeitdruck groß, denn schon im kommenden Jahr soll es die erste Messe mit neuem Konzept geben. Und sie ist zum Erfolg verdammt, findet Autoexperte Bratzel.
Ja, wenn man ein neues Konzept bringt, ist es manchmal höchst erklärungsbedürftig und man hat nicht nochmal einen Schuss. Das heißt, wenn die nächste Messe in die Hosen geht, salopp formuliert, dann ist die IAA praktisch tot.
Deutliche Worte vom Automobilexperten Stefan Pratzel im Bericht von Nadine Lindner aus Berlin, wo der VDA nach einem neuen Standort und Konzept für die IAA sucht. Wir kommen zu den Informationen vom Börsenplatz. In Frankfurt ist heute Jan Plate für uns. Herr Plate, wir bleiben bei Autos. Volkswagen muss im Dieselskandal eine weitere Millionenstrafe zahlen.
Ja, und das ist ein dreistelliger Millionenbetrag, den der Volkswagen in Kanada zahlen muss. Und irgendwie beschäftigt halt das Thema Diesel-Thema nochmal weiter. Auch ja, nachdem Daimler gestern vor weniger Gewinn gewarnt hat, im Zusammenhang mit milliardenschweren Rechtsrisiken wegen des Vorwurfs eben der Manipulation der Dieselabgasreinigung. Und deswegen, die Anleger sind bei Autoaktien mal wieder ein bisschen vorsichtiger. Daimler-Papiere verbilligen sich um 2%, ähnlich wie die von BMW, die geben 1,5% nach, und die Anteilsscheine von Volkswagen, die notieren auch rund 1% im Minus.
Wir haben darüber berichtet, die EZB belässt den Leitzins bei Null, der Einlagenzins bleibt im Minus. Was machen die Händler aus dem konstanten Kurs der EZB?
Ja, und die EZB-Chefin Christine Lagarde macht ja ernst eben bei der Neuformulierung der geldpolitischen Strategie. Es tut sich was, worauf so mancher gewartet hat, wobei dann wirklich es Ende des Jahres ernst wird. Ansonsten, die EZB-Präsidentin sieht eine Stabilisierung der Konjunktur. Das Teilabkommen USA-China habe Unsicherheit so ein bisschen verringert. Aber dennoch braucht es eine lockere Geldpolitik noch für einen längeren Zeitraum. Und am Währungsmarkt, da geht es für den Euro etwas nach unten auf 1,1041 $. Und der DAX gibt auch nach, ja, auch nach dem gestrigen Allzeithoch. Der DAX verliert jetzt rund 0,9% auf 13.391 Punkte. Zumal es ja dann eben auch noch die Verunsicherung gibt wegen des Coronavirus. Es wird keine weltweite Pandemie gefürchtet, aber dieses Coronavirus, das verunsichert eben schon.
Und wie betrifft diese Verunsicherung zum Beispiel Fluglinien?
Na, das betrifft nicht nur die Fluglinien, bei denen Investoren weniger Passagiere, weniger Reisende fürchten. Es betrifft auch Hotelketten oder Unternehmen von Luxusartikeln, für die chinesische Kunden wichtig sind. Ja, und die Lufthansa, die Aktie hält sich sogar etwas besser als der Gesamtmarkt, sozusagen nur ein Minus dort von 0,5%. Da hilft wohl auch ein bisschen, dass es sehr vage Berichte und Gerüchte gibt zu einem möglichen Börsengang der Wartungssparte von der Lufthansa.
Gibt es denn heute auch Gewinner im DAX?
Gefragt sind zum Beispiel Papiere des Chipherstellers Infineon im Plus von 1%, nachdem es von anderen Technologiekonzernen wie IBM ganz ermutigende Geschäftszahlen gegeben hat. Oder gefragt sind auch der Zahlungsdienstleister Wirecard, die Deutsche Bank oder E.ON.
Dann schauen wir noch auf deutsche Staatsanleihen, den Goldpreis und heute auch auf den Ölpreis.
Ja, die deutschen Staatsanleihen waren weiter gesucht. Die durchschnittliche Rendite tiefer im Minus bei minus 0,30%. Auch das Gold ist gesucht, verteuert sich im Vergleich zu gestern Nachmittag um etwa $7. Der Goldpreis, der klettert auf rund 1.564 $, während andererseits eben der Ölpreis deutlicher zurückgeht, eben mit den Sorgen um das Coronavirus und wie das eventuell die Wirtschaft bremsen könnte.
Börseninformationen heute von Jan Plate aus Frankfurt. Vielen Dank. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich hier im Programm Kultur heute. Für Ihr Interesse bis hierhin sagt Silke Hane Dankeschön. Schönen Abend noch und tschüss.